Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
International. Eine Sendung von Karin Wenger.
Mai 2010, Kathmandu. Die Partei der Maoisten, die stärkste im Land, hat zu einem unbegrenzten nationalen Streik aufgerufen. Wieder einmal. Die Stadt liegt lahm, das Land steht still. Kein Auto fährt, kein Geschäft ist geöffnet. Wer zur Arbeit muss, nimmt lange Fußmärsche in Kauf. Protestrufe erfüllen die Straßen der nepalesischen Hauptstadt. Die Maoisten haben mehr als 100.000 Männer und Frauen in Bussen aus allen Ecken des Landes herbeigekarrt. Diese schwenken rote Fahnen, auf denen Hammer und Sichel aufgedruckt sind, und abends schlafen sie in Schulen, Universitäten, Hochzeitssälen oder gar Kirchen, die sie besetzt haben. Sie fordern lautstark mehr Gerechtigkeit und endlich eine neue Verfassung. Sie gehören zur großen Masse der Vernachlässigten dieses Landes, das zu den Ärmsten der Welt gehört. Auch Binder Bose, eine Bäuerin, marschiert mit.
Wir demonstrieren, damit die Entwicklung unseres Landes endlich vorangeht. Nichts funktioniert hier und wir haben keine Rechte. Wir werden so lange demonstrieren, bis wir endlich alle die gleichen Rechte haben.
Ein Blick zurück zeigt, wie alt diese Forderungen schon sind. Nepal wurde 240 Jahre lang von Königen regiert, meist ruchlosen Machthabern, die ihr Volk schamlos ausbeuteten. Gerechtigkeit war kein Thema. Erst 1990 setzte sich eine Demokratiebewegung der städtischen Mittelschicht durch. Das Land wurde zur konstitutionellen Monarchie. Aber die demokratischen Führer der Kongresspartei waren nicht besser als der König. Sie hatten nur die Hauptstadt im Kopf und waren unfähig zu regieren. Ihre Misswirtschaft vergrößerte die Not vor allem auf dem Land und bereitete so der maoistischen Partei den Boden. Kunda Dixit, ein Publizist und Unternehmer in Kathmandu, erinnert sich an diese Zeit und an den Bürgerkrieg, der von 1996 bis 2006 das Land ausblutete.
Nepal was ripe for revolution.
Nepal war reif für eine Revolution und die Maoisten schafften es, sich die Frustration und Wut der Menschen zunutze zu machen und den Unterdrückten und Armen eine Stimme zu geben. Sie wollten die Regierung durch einen bewaffneten Aufstand stürzen.
Nach 10 Jahren Bürgerkrieg mit rund 13.000 Toten tritt der König am 18. Mai 2006 ab. Das Land, das einzige offizielle Hindu-Königreich, wird zu einem säkularen Staat erklärt. Wenige Monate nach dem Sturz des Königs unterzeichnen die Maoisten mit der Regierung einen Friedensvertrag. Und 2 Jahre später, im April 2008, wählen die Nepalesen eine verfassungsgebende Versammlung, aus der die Maoisten als stärkste Partei hervorgehen. Ihr Anführer Prachanda wird zum Premierminister gewählt. Aber die Hoffnung der Nepalesen auf wirtschaftliche Entwicklung und politische Stabilität wird bald enttäuscht.
Unfortunately, the end of war did not mean peace and it definitely didn't mean development. In fact, if anything, the country has gone even more downhill. There's been no peace dividend.
Das Ende des Krieges war leider nicht gleichbedeutend mit Frieden und ganz sicher bedeutete es nicht Entwicklung. Ja, das Land wurde in den letzten Jahren sogar noch mehr in den Abgrund geritten und von einer Friedensdividende kann nicht die Rede sein. Für die große Masse der Leute spielt es keine Rolle, ob sie von einem autoritären Regime, von einem Monarchen oder den Maoisten regiert werden. Es ist alles einerlei.
Nepal ist eines der ärmsten und am wenigsten entwickelten Länder der Welt. Beinahe ein Drittel der Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze. Die politische Instabilität seit Ende des Bürgerkriegs kompliziert die Situation noch, sagt der Publizist und Unternehmer Kunda Dixit.
I mean, the joblessness is much worse. There's investors have pulled out. No new investors are coming in. All the hydropower projects are stuck because of local.
Der Arbeitsmarkt hat sich verschlechtert. Ausländische Investoren haben sich aus dem Land zurückgezogen und neue kommen nicht. Alle Wasserkraftprojekte wurden gestoppt. Es ist unglaublich, aber unser Land, das enormes Potenzial für Wasserkraft hat, leidet jeden Tag unter 12 Stunden Stromausfall.
Besserung ist nicht in Sicht. Der politische Prozess, der nach dem Friedensabkommen von 2006 begann, kommt zäh voran. Die jüngste Regierungskrise und der Generalstreik sind das Resultat eines erbitterten Machtkampfes zwischen den Maoisten und den alteingesessenen politischen Parteien, die um ihre Pfründen fürchten. Maoistenführer Prachanda, der nach den Wahlen im Jahr 2008 zum Premierminister gewählt wurde, trat bereits ein Jahr später nach politischen Querelen von seinem Amt zurück. Seither sind die Maoisten in der Opposition und blockieren die Regierung, wo sie können. Doch sie haben Gefallen gefunden an der Macht und wollen dorthin zurück. Um ihr Ziel zu erreichen, greifen sie zu alten Mitteln, dem Druck der Massen und lautem Säbelrasseln. Für Kunda Dixit, der selbst der Oberschicht Kathmandus angehört, sind die Maoisten das Hauptproblem.
The whole crux of the matter is that the Maoists still haven't learned that in a democracy it's a politics of compromise.
Die Krux ist, dass die Maoisten die Spielregeln der Demokratie noch nicht gelernt haben. Demokratie bedeutet, Kompromisse einzugehen. Die Maoisten aber glauben aufgrund ihrer Ideologie weiterhin an bewaffneten Widerstand. Sie glauben, ihr Recht durch den Druck der Straße erzwingen zu können, weil sie es nicht geschafft haben, die Macht durch den parlamentarischen Prozess wieder zu erlangen.
Dass diesen Druck nicht nur die Politiker zu spüren bekommen, weiß Dixit aus eigener Erfahrung. Er betreibt in Kathmandu ein Restaurant.
The Maoists came, and not just this cafe, every other restaurant in town. They want their the people that they bust in, thousands and thousands of them from all over the country.
Die Maoisten sind zu allen Restaurants in der Stadt gegangen und haben die Besitzer aufgefordert, Zehntausende von Demonstranten zu verköstigen. Mir haben sie gesagt, ich müsse jeden Tag gratis und franco 500 Leute verpflegen, sozusagen als Beitrag zur Revolution. Dann habe ich eben kurzerhand das Restaurant geschlossen.
Nepal steht heute an einem Wendepunkt. Seit 2 Jahren arbeitet die verfassungsgebende Versammlung, die im April 2008 gewählt wurde, an einer neuen Verfassung. Diese hätte bis zum 28. Mai 2010 vorliegen sollen. Die säkulare föderale Republik Nepal sollte damit auf ein stabiles rechtliches Fundament gestellt werden. Larry Taman ist Chef des Verfassungsteams der UNO in Nepal und begleitet den Prozess seit 2 Jahren. Für ihn hat die neue Verfassung, oder was von ihr bis jetzt schon besteht, Modellcharakter.
For the people, the Constitution and particularly the idea of federalism mark a new beginning.
Für die Leute hier bedeutet die Verfassung und vor allem die Idee von Föderalismus einen Neubeginn, einen, bei dem sie mehr integriert werden. Die Vernachlässigten werden mit dieser Verfassung mehr Rechte haben. Sie erhalten ein Instrument, um sich gegen Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Kaste und Ethnie zu wehren.
Bereits jetzt sind die Marginalisierten in der verfassungsgebenden Versammlung besser vertreten. Larry Taman sieht das als enormen Fortschritt.
Die verfassunggebende Versammlung hat 601 Mitglieder und spezielle Quoten für Kastenlose und Frauen. Die Kastenlosen hatten im früheren Parlament nur einen Sitz. Jetzt haben sie 15. Früher gab es ganz wenige Frauen im Parlament, heute sind mehr Frauen vertreten als irgendwo sonst. Das zeigt, dass die marginalisierten Gruppen in Nepal endlich eine Stimme haben.
Diese Stimmen erheben sich in diesen Tagen besonders laut und besonders wütend. Auch in einem kleinen Dorf, wenige Kilometer außerhalb der Hauptstadt Kathmandu. Hier, so wie in weiteren 4000 Dörfern Nepals, führt die UNO mit lokalen Partnerorganisationen demokratische Dialoge durch. Zu den Workshops werden Entscheidungsträger der Dörfer eingeladen, um ihnen das Prinzip eines föderalen Staates und die Idee der Verfassung zu erklären. Die Dorfgemeinschaften sollen die Möglichkeit haben, in diesen Dialogen ihre Ideen und Wünsche vorzubringen, die dann wieder in die verfassunggebende Versammlung und schließlich in die Verfassung einfließen sollen. Zum Workshop in der Dorfschule sind nur eine Handvoll Erwachsene und 2 Dutzend Schüler gekommen. Das Dorf wird vor allem von Newars, der Urgemeinschaft des Kathmandu-Tales, bewohnt. Jahrelang fühlten sie sich vernachlässigt und immer mehr auch bedrängt von den Massen, die ins Kathmandu-Tal ziehen. Jetzt haben sie genug von der Ungerechtigkeit und auch von den Politikern in Kathmandu. Der Versuch der Mediatoren von Grund-, Frauen-, Landrechten oder generell mehr Rechten für Kastenlose zu sprechen, scheitert kläglich.
Ich besitze Land, aber einer hat's mir weggenommen. Ich war x-mal auf den Gerichten und habe mich beschwert. Passiert ist rein gar nichts. Zum Teufel mit den Gerichten. Was erzählt ihr mir da von Grundrechten, wenn sie niemand einhält?
Zu einem Dialog über die Verfassung kommt es erst gar nicht. Und die Plakate, auf denen die Verbindungen von Verfassungsversammlung, Provinzen und Bürgern säuberlich aufgezeichnet sind, bleiben auf den Tischen liegen. Dafür wird die Diskussion immer hitziger.
Ende Monat soll die Verfassung stehen und ihr kommt erst jetzt, um uns nach unserer Meinung zu fragen? Wieso kommt ihr so spät?
2 Jahre haben wir auf diese Verfassung gewartet und was haben die dort in Kathmandu zustande gebracht? Nichts, rein gar nichts. Wir werden wieder auf die Straße gehen.
Es braucht eine Revolution. Wir werden demonstrieren gegen die in Kathmandu. Wir wollen endlich unsere Verfassung. Wir wollen endlich unsere Rechte.
Trotz dem neuen Bewusstsein für Recht und Gerechtigkeit, das sich außerhalb Kathmandus breit gemacht hat, werden die Stimmen der Minderheiten übertönt von all jenen, die seit Jahren die Macht in den Händen halten. Und die scheinen wenig Interesse an Veränderung und an einem föderalen Staat zu haben. Denn dieser gäbe den marginalisierten Bevölkerungsschichten mehr Rechte, sagt Larry Tamman, der Chef des Verfassungsteams der UNO in Nepal.
Federalism is about devolving power, and federalism is about constitutional guarantees of devolution of power.
Föderalismus bedeutet eine Umverteilung der Macht, Dezentralisierung. Jeder, der in Nepal also durch die neue Verfassung Macht verliert, bekämpft diese Idee.
Mahindra Rijal gehört dieser alten Machtelite an. Er ist Minister für Föderalismus und Kultur. An diesem Morgen ist er früh unter Polizeischutz ins Büro gekommen. Es ist der 3. Streiktag. Die Maoisten drohten, die Regierungsgebäude zu blockieren und haben auf der 27 Kilometer langen Umfahrungsstraße um Kathmandu eine Menschenkette gebildet. Der Druck auf die Regierung wächst. Viele bangen um ihre Sitze. Rijal kommt eben aus einer Verhandlung mit den Maoisten. Er ist gereizt. Schuld am politischen Stillstand seien einzig die Maoisten, sagt er.
And now what they have done is started street protest. If that's the way the largest party in the parliament behaves.
Jetzt haben sie mit Straßenprotesten begonnen. So benimmt sich die Partei, die im Parlament am meisten Sitze hat. Nehmen wir also an, dass wir morgen eine neue Regierung haben. Dann wird die nächste Gruppe kommen, die Menschen auf die Straßen rufen und nach dem Rücktritt der Regierung verlangen. So funktioniert doch keine Demokratie.
Die Parteien sind sich in vielen Punkten uneinig. Die Regierungsparteien wollen eine föderale Struktur, in der die Macht weiterhin in Kathmandu konzentriert bleibt. Die Maoisten ihrerseits wollen eine komplette Dezentralisierung des politischen Systems. Sie fordern Landreform und ein Steuersystem, in dem die Reichen direkt besteuert werden. Die bloße Mehrwertsteuer reicht ihnen nicht. Der größte Streitpunkt ist jedoch die Integration von 19.000 arbeitslosen maoistischen Kämpfern. Sie leben seit 3 Jahren in Lagern unter der Verwaltung der UNO. Die Maoisten wollen alle ihre Kämpfer in der Armee unterbringen. Die Regierung und die Armee lehnen das ab und akzeptieren nur einen kleinen Teil. Andernfalls fürchten sie, von den Maoisten unterwandert zu werden. Für Minister Minendra Rijal ist bereits das Wort Integration ein Reizwort. Und er will erst recht nichts davon hören, dass 3 Jahre doch eine ziemlich lange Zeit seien, um in Lagern aufzuharren, ohne Aussicht auf eine Zukunft.
So what? So what? They were in jungles for 10 years. Did we say that? I mean, they are there for 3 years because.
Na und? Die Kämpfer waren 10 Jahre im Dschungel. Jetzt sind sie 3 Jahre in Lagern und schuld daran ist ihre eigene Partei, die eine Privatarmee behalten will und die Kämpfer als Trumpfkarte im politischen Streit behält.
Gefragt nach einer Lösung wird Minister Rijal erst recht wütend.
Go ask the Maoist. Go ask the Maoists, don't ask me, because they are the ones who are creating problems for such a long time.
Geh und frag doch die Maoisten. Die sind verantwortlich für all die Probleme. Sie wollen, dass all ihre Leute in die Armee integriert werden. Aber so steht das nicht im Friedensabkommen.
Das Friedensabkommen spricht tatsächlich nur allgemein von Integration. Es wird jedoch nicht klar, wie viele Kämpfer in die Armee oder andere Sicherheitsdienste und wie viele zurück in die zivile Gesellschaft integriert werden sollen. Während Minister Rijal alle Schuld am politischen Stillstand den Maoisten zuschiebt, sieht man das auf der Seite der Maoisten ganz anders. Deren Armeechef Nanda Kishore Pun sagt, die Regierungsparteien hätten kein Interesse an der Integration der Kämpfer und damit auch nicht an einer neuen Verfassung, weil sie dann die hauptsächlichen Verlierer wären.
Die Regierungsparteien schieben uns die ganze Schuld am politischen Stillstand in die Schuhe. Aber sie sind es, die neue Verfassung nicht wollen. Sie fühlen sich stark, weil sie von Indien unterstützt werden. Denn für Indien und die alte Machtelite Kathmandus sind wir eine Gefahr. Und deshalb wollen sie unsere Kämpfer nicht integrieren. Und deshalb blockieren sie den Friedensprozess, nicht wir.
Der Kampf um politische Macht in Nepal wird längst nicht nur auf dem lokalen Parkett ausgetragen. Das Land am Fuße des Himalaya ist eingeklemmt zwischen den beiden Riesen China und Indien. Vor allem der indische Einfluss und die Abhängigkeit von Indien sind seit jeher groß. Nepal werde von Indien dominiert und das sei ein Problem, sagt Hari Rocker, ein Mitglied der verfassunggebenden Versammlung.
We are very much dependent with India. Our economy now, today.
Wir hängen am Tropf von Indien. Zurzeit haben wir ein riesiges Handelsdefizit, zum allergrößten Teil mit Indien. Und Zehntausende von Nepalesen leben in Indien, um dort ihr Geld zu verdienen.
Der nepalesische Journalist Kunda Dixit bestätigt das. Im politischen Machtpoker habe sich Indien klar gegen die Maoisten gestellt.
The elephant in the room here is India. The Indian position.
Der Elefant im Raum ist Indien. Die indische Position gegenüber den Maoisten hat sich verhärtet, weil die Inder selbst große Probleme mit ihren Maoisten haben, die im Land für Unruhe und Gewalt sorgen. Weil Nepal und Indien eine offene Grenze haben, fürchten sich die Inder vor einer maoistischen Regierung in Nepal und natürlich vor den maoistischen Kämpfern. Sie werden alles unternehmen, damit die Maoisten nicht wieder an die Macht kommen. Die Chinesen auf der anderen Seite sagen, das ist euer Problem, löst es mit Indien.
In Kathmandu ist der 6. Streiktag angebrochen und an diesem Tag geschieht etwas, mit dem die meisten nicht gerechnet haben. Zehntausende von Menschen haben sich zu einer Friedensdemonstration zusammengeschlossen. Mit wehenden Fahnen, auf denen Friedenstauben aufgedruckt sind, marschieren sie wenige Straßen von den Maoisten entfernt durch die Hauptstadt. Sie fordern das Ende des Streiks. Sie wollen Frieden. Sie tragen keine ausgelatschten Sandalen wie die armen Maoisten. Hier demonstrieren Geschäftsleute, also die Mittelklasse und die Elite des Landes. Der Streik schade ihrem Geschäft, erklärt einer der Demonstranten, der in einer Bank arbeitet.
We are actually frustrated with all those burns and all. We don't care what political backgrounds.
Wir sind frustriert wegen all dieser Streiks. Die bringen unser Land nicht vom Fleck. Ehrlich gesagt, mir ist egal, wer an der Macht ist. Ich bin hier, um für Frieden und wirtschaftliche Entwicklung zu demonstrieren. Und ich hoffe, dass die Politiker endlich verstehen, dass dies unser Ziel sein sollte.
Aber nicht nur in der Mittel- und Oberklasse macht sich Unmut breit. Auch in den Hinterhöfen von Kathmandu, bei den Armen, die doch eigentlich zur maoistischen Basis gehören, hört man kritische Töne. Etwas abseits des Zentrums, zwischen Bussen, die in diesen Tagen stillstehen, spielen ein paar Fahrer Karambol. Krishna Kumar freut sich nicht wirklich über diese geschenkten Spielstunden.
Der Streik trifft mich hart. Ich arbeite im Tageslohn, verdiene nur gerade 250 Rupien am Tag. Wenn das so weitergeht, erhalte ich keinen Lohn mehr. Das wäre hart für mich und meine Familie.
Zurück im Zentrum Kathmandus antworten die Maoisten mit viel Lärm auf die Friedensdemonstration. Unter ihnen sind auch viele, die mehr wollen als wirtschaftliche Entwicklung. Sie fordern die Aufarbeitung des 10-jährigen Bürgerkrieges. Tikka Kadel, ein hagerer Mann, der einzig eine kleine Plastiktüte mit einem Ersatzhemd bei sich trägt, fordert mit lauter Stimme, dass die Regierung ihm seinen Sohn zurückgeben soll. Seit Jahren kommt er regelmäßig in die Hauptstadt, um bei Menschenrechtsorganisationen, der Polizei und Gerichten vorzusprechen. Doch sein Sohn, der vor 6 Jahren entführt wurde, ist nicht mehr aufgetaucht.
Mein Sohn war in der Zeit des Bürgerkriegs Teil der Studentenorganisation der Maoisten. Eines Tages kamen Soldaten der Regierungsarmee und haben ihn mitgenommen. Das war vor 6 Jahren. Seine Kollegen sind Zeugen. Ich habe davon aus der Zeitung erfahren und kam sofort nach Kathmandu. Aber es herrschte Ausnahmezustand. Und es war sehr schwierig, jemanden nach meinem Sohn zu fragen. Ich ging zur Nationalen Menschenrechtskommission, zum Internationalen Komitee vom Roten Kreuz, zur Armee, um nach meinem Sohn zu fragen. Alles umsonst.
Während des 10-jährigen Bürgerkrieges wurden rund 13.000 Personen getötet. Mehr als 1.500 Nepalesen wurden von den Kriegsparteien zum Verschwinden gebracht. Über 3.000 wurden gefoltert. Die Armee ist verantwortlich für die meisten Opfer, aber auch die meisten haben Menschen umgebracht, gefoltert und verschwinden lassen. Wenn sich heute alle Parteien in einem Punkt einig sind, dann darin, dass diese Verbrechen nicht aufgearbeitet werden sollen. Bislang hatten sie Erfolg. Seit Ende des Bürgerkrieges wurde niemand aufgrund der Verbrechen verurteilt. Kadels jüngster Sohn war nicht der einzige in seiner Familie, der verschleppt wurde. Auch sein ältester Sohn, der in Kathmandu einen Laden betrieb, wurde zu jener Zeit von der Armee festgenommen und verschwand in einem Gefängnis. Dort sah er seinen Bruder. Nach 90 Tagen wurde er entlassen und erzählte seinen Eltern von der kurzen Begegnung mit dem jüngeren Bruder.
Meine Söhne haben sich nur einmal kurz im Waschraum gesehen. Miteinander sprechen durften sie nicht. In einer Nacht hörte mein älterer Sohn Schreie aus einer anderen Zelle. Er war überzeugt, dass es sein Bruder war. Später erzählten ihm Kollegen, dass die Soldaten meinem jüngsten Sohn beide Beine gebrochen hatten. Aber niemand wusste, ob er noch lebte oder nicht. Wir hofften, er komme zurück, genau wie sein älterer Bruder. Bis jetzt ist er nicht gekommen.
In all den Jahren wich die Hoffnung der Bitterkeit. Vergessen, vergeben und einfach weitermachen will der Bauer Tikka Kadel nicht.
Die Regierung hat unseren Sohn geholt und wir wollen ihn wieder zurück.
Viele glauben, Frieden werde es in Nepal erst dann geben, wenn die systematischen Verbrechen, die im Bürgerkrieg von den Regierungsparteien und den Maoisten begangen wurden, aufgearbeitet werden. Doch davon ist man heute weiter entfernt denn je, sagt Mandira Sharma, die Direktorin des Menschenrechtsforums in Nepal, einer Nichtregierungsorganisation.
The institutions are very weak. Victims have no justice. There is no accountability in the cases of human rights.
Unsere Institutionen sind sehr schwach. Die Opfer haben keine Rechte. Gerechtigkeit gibt es nicht. Und die politischen Parteien dominieren alles und mischen sich überall ein, auch in die Arbeit der Polizei. Die Politik ist komplett von Kriminellen bestimmt.
Vor allem, wenn es um die Vertuschung von Verbrechen der Parteien gehe, sehe man das.
Die Polizei ist unfähig, eine Untersuchung einzuleiten. Wir haben viele Opfer mit rechtlicher Hilfe unterstützt, damit sie Beschwerde einlegen können. Wir haben Beweise gegen die Verbrecher in der Hand. Aber die Polizei tut einfach nichts, vor allem wenn es um Verbrechen von Staatsinstitutionen oder politischen Parteien geht. Es dauert nur schon Monate, bis man unsere Fälle überhaupt registriert.
Das unabhängige Menschenrechtsforum in Nepal hat seit 2001 über 8.000 Fälle von Menschenrechtsverletzungen dokumentiert. Kein einziger Täter wurde je bestraft.
It's not because victims don't want. It's not because there are no sufficient evidences. It's not because
nicht weil die Opfer keine Gerechtigkeit wollen oder weil es nicht genügend Beweise gibt, sondern weil die Polizei nichts macht. Wir leben in einem rechtlosen Staat, in dem die Täter straflos bleiben.
Sieben Tage nach Streikbeginn kommt die erhoffte Wendung. Maoistenchef Prachanda tritt vor seine Anhänger und verkündet das vorläufige Ende des Streiks.
Wir sorgen uns um die Menschen und ihre Gefühle. Der Streik hat ihr Leben behindert, deshalb beenden wir den Generalstreik vorübergehend. Aber der Protest ist nicht zu Ende, er ist nur verschoben.
Innerhalb weniger Stunden strömen die Menschen wieder auf die Straßen und Kathmandu verwandelt sich in ein lärmendes Chaos aus Autos und Motorrädern. Normalität kehrt ein, so scheint es zumindest. Die Bewohner Nepals atmen kurz auf. Das politische Chaos aber bleibt. Die Verfassung wurde nicht zeitgerecht auf den 28. Mai fertig und die Hoffnung auf einen Neuanfang nach jahrelangem Bürgerkrieg und politischem Hickhack wurde einmal mehr enttäuscht. Die alteingesessenen Parteien halten weiterhin verbissen an ihrer Macht fest, ohne Rücksicht auf die Entwicklung des armen Landes. Und die Maoisten, die stärkste politische Partei, auf welche tausende arme Nepalesen ihre Hoffnung setzten, erwiesen sich bis heute als genauso unfähig und machtversessen wie die anderen politischen Parteien. Wenn das Land nicht wieder in Unruhen oder gar einen Bürgerkrieg abdriften soll, müssen die Parteien einen Konsens finden und Kompromisse eingehen. Die alteingesessenen Parteien müssen dazu einen Teil ihrer Macht abgeben und die Maoisten müssen lernen, dass die Zeiten der revolutionären Parolen und des Säbelrasselns vorbei sind. Und doch wird auch all das noch nicht reichen. Nepal wird erst zu einem funktionierenden Staat, wenn die Rechte nicht Papier bleiben, wenn Institutionen stabil und zuverlässig werden. Frieden ist komplizierter als Krieg.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.